Bremen 2 Sommergäste. Hausbesuche mit Katrin Krämer.
Ja, und wenn die Gäste in diesem Jahr nicht zu uns kommen können, dann, so haben wir uns das überlegt, dann schalten wir uns eben dahin, wo die Gäste leben. Herzlich willkommen zu den Sommergäste-Hausbesuchen. Wir haben gerade bei einem Mann geklingelt, der uns seit Jahren allergrößtes Vergnügen mit seinen Romanen bereitet. Und dafür hat er 2012 zum Beispiel auch den Bremer Literaturförderpreis bekommen. Alle Toten fliegen hoch, heißt die Serie, die er nun um einen neuen, den fünften Teil bereichert hat, Hamster im hinteren Stromgebiet. Außerdem betört er das Hamburger, Berliner und Wiener Publikum und die Kritiker mit seinen schauspielerischen Glanzleistungen. Wir ziehen also den roten Samtvorhang an den goldenen Kordeln langsam beiseite. Und da steht er. Schön, dass wir bei Ihnen sein dürfen, Joachim Meyerhoff.
Ja, herzlich willkommen bei mir zu Hause. Hallo.
Ja, leben tun Sie eigentlich in Berlin, weil Sie ja zur letzten Spielzeit vom Wiener Burgtheater an die Schaubühne gegangen sind. Wir stehen aber gedanklich vor Ihrer Haustür in Hamburg. Das hat so lebensorganisatorisch familiäre Gründe.
Genau, ich habe jetzt gerade verbunden mit einer Reise nach Hamburg, damit ich einfach gedanklich etwas näher an Bremen dran bin. Und meine Töchter leben in Hamburg und bei denen darf ich sein und fühle mich da auch sehr zu Hause. Also es ist ein Zuhausebesuch.
Da bedanken wir uns sehr bei den Töchtern. Müssen wir jetzt eigentlich besonders leise sein oder ist da, wo der Meyerhoff ist, immer Leben in der Bude?
Naja, ich habe tatsächlich vor dem Gespräch die Tür zugemacht, habe zu meiner mittleren Tochter gesagt, die ist noch gerade so 12, es tut mir leid, wenn ich jetzt mal ein bisschen, du weißt ja, ich werde ja immer ein bisschen laut, wenn ich dich da beim Vokabellernen störe. Da hat sie dann sehr viel Verständnis gezeigt und hat gesagt, ich kann auch später lernen.
Die kann ja auch vielleicht zwischendurch mal reinkommen und fragen, vielleicht können wir auch weiterhelfen. Also da sind wir mal ganz offen. Ziehen wir jetzt unsere Schuhe aus, bevor wir eintreten, oder reicht reichlich abzutreten?
Das ist mir völlig egal. Es kann sein, dass Sie von einem kleinen Hund allerdings angebellt werden. Der ist sehr wachsam, aber dann, wenn man ihn vertraut, begrüßt, auch sehr nett.
Ah, na, wo ist er
aber
denn?
Aber der kann der auch, Süße. Es kann sein, dass der dazwischen bellt. Das
Alles
kann sehr
klar.
Gut passieren.
Wir bellen zurück. Gehören Sie zu denen, die verzierte Fußmatten mit Sprüchen schätzen, wie »My home is my castle«?
Nein, im Gegenteil. Ich war schon öfter eingeladen, auch wirklich bei sehr lieben Freunden und habe es über diese Fußmatten nicht drüber geschafft. Es kann dann wirklich sein, dass ich samt Geschenk wieder gehe, wenn da steht, der Matrose geht von Bord oder so. Dann muss ich da so viel drüber nachdenken, dass ich es nicht schaffe, über die Fußmatte zu gehen.
Ich glaube, dass wir jetzt erstmal reingehen. Wo gehen wir jetzt hin? Wo führen Sie uns hin? In welches Zimmer?
Naja, wir gehen hier in das Wohnzimmer, ja, und ich hier sitze auf einem schönen alten Sekretär. Mir fällt gerade ein, als ich ein Kind war, konnte ich das Wort Sekretär nicht sagen. Ich hatte immer zwei Worte, die konnte ich sehr lange nicht aussprechen, etwas länger, als es mir eigentlich lieb war, wahrscheinlich so bis 15, 16. Und das war Sekretär und Serviette. Und ich habe immer gesagt, Sapreté zu Sekretär. Und Siette, einfach Siette zu Serviette. Also ich sitze an einem schönen Nussholz-Sapreté, vor mir die Bilder meiner Kinder und draußen gucke ich in einen schönen Baum. Links hängt ein Ausschnitt aus einem Bild, glaube ich, von Caravaggio und es sind wahnsinnig viele Bücher in diesem Zimmer und da hat man, glaube ich, gedacht, das ist der richtige Ort für mich hier.
Herrlich. Können Sie uns Ihre direkte Umgebung nochmal klanglich definieren, also Dingen Töne entlocken, die uns sagen, wie es aussieht?
Also hier dieser Sapreté, das ist ein wunderschönes, einmaliges Geräusch.
Ah, satt,
das klingt natürlich ganz toll, ja. Und an die Aussicht kann ich nicht klopfen, aber ich würde mal so gerne irgendein spezielleres Geräusch, also das hier.
Oh, da machen Sie was kaputt gerade.
Nein, das ist Ihre Kiste, die Sie mir geschenkt haben. Und jetzt stehe ich nur ganz bisschen auf. Hört man auch nicht. Ich dachte, die Scheiben von den Türen sind so schön verglast mit so altem, geätztem Milchglas. Und da wollte ich jetzt mal geräuschspezifisch dran kratzen. Aber ich habe das Gefühl, die Geräusche, die ich hier erzeugen kann, sind nicht ganz so spektakulär, wie Sie sich das erhofft haben.
Ist kein Problem. Und ehe wir so Kratzspuren hinterlassen in dieser Wohnung nachher und womöglich Regressforderungen kommen. Sie waren ja 15 Jahre an der Burg. Ist eine Wohnung für Sie auch eine Burg? Oder mögen Sie es offen und für jedermann jederzeit zugänglich?
Nein, das hat sich tatsächlich sehr geändert. Also ich mochte, als ich jünger war, wirklich Wohnungen, die mitten so im Leben standen, wo man so aus der Tür direkt in die Einkaufsstraße fällt. Das hat sich komplett geändert, ja, auch seitdem ich Kinder habe. Also je stiller und abgeschiedener, desto besser. Also dieses Tür zumachen, das muss richtig was bedeuten. Also ich mag dieses Drinnen und Draußen, ist mir sehr wichtig. Auch natürlich, weil ich schreibe. Und damit der Kopf so richtig fliegen kann, brauchst du dann schon auch einen sehr geschützten Raum.
Ja, das war ja eben schon der Wink mit dem Zaunpfahl, als Sie an dieses Paket geklopft haben. Denn wir haben Ihnen etwas mitgebracht, also vorausgeschickt, damit Sie das kleine Gastgeschenk nun öffnen können. Müssen wir da also ran?
Das geht bei Ihnen sehr schnell, weil ich kenne das ja so von der Bescherung früher, als man klein war, dass das immer alles ewig dauerte. Die ganzen Rituale, die man da absolvieren musste, bei mir in der Psychiatrie, in den Psychiatrie-Gottesdienst. Dann brachte man das Licht aus der Kirche nach Hause, um den Tannenbaum anzuzünden, aber umso besser.
Warten Sie mal ab, was wir für Rituale vorbereitet haben.
Oh Gott. Ich habe ja in meinem Leben immer gerne Pakete bekommen, muss ich sagen. Und ich habe auch, als ich in Dortmund am Theater war, von meiner Mutter noch so richtige, wunderschöne Pakete bekommen mit Klopapier, so wie zur Nachkriegszeit.
So, da sehen Sie jetzt ja mehrere Sachen drin. Das mit der Psychiatrie und dem Geschenke aufreißen, das lösen wir später nochmal auf. Denn Ihre Lebensgeschichte, die werden wir noch erzählen. Dazu gehört eben, dass Sie inmitten einer psychiatrischen Klinik groß geworden sind, weil Ihr Vater der
Wahnsinn.
Leiter war.
Nehme ich die Papier. Oh, ist das schön. Danke. Ich bin richtig begeistert.
Das ist
John
was Kleines,
Walker.
Ne?
Ja, haben Sie? Das ist ein kleiner Whisky. Fantastisch.
So, ich habe die gleiche Flasche hier bei mir stehen, Herr Meyerhoff, weil ich gedacht habe, es ist nach 18 Uhr.
Beste Zeit.
Trinken Sie oder schnuppern wir nur?
Also ich denke nicht dran, da jetzt nur dran zu schnuppern.
Also wir nehmen jetzt einen Schluck davon. Prost.
Ist doch gut. Oh. Ja, fantastisch. Köstlich und auch sehr vertraut.
Der Bezug ist naheliegend, gell? Stammt aus Ihrem vorletzten Buch, diese Lücke, ach, diese entsetzliche Lücke, denn da beschreiben Sie ja die Trinketappen des Tages, als Sie bei Ihren Großeltern gewohnt haben. Und der Whisky war ja nur sozusagen ein Teil einer langen Tagesplanung.
Genau, das war ein Teil, aber auch, muss man sagen, ein echter Höhepunkt. Sie waren so glücklich, dass Sie so alt geworden waren, dass Sie immer schon morgens eigentlich ein Glas Champagner tranken, so nach dem Frühstück, um auch Ihre ganzen Tabletten runterzuspülen. Davor hatten Sie allerdings schon um 8 mit so einem Enzian-Schnaps gegurgelt. Dann tranken Sie gerne zum Mittag Weißwein, dann ging es in die Mittagsstunde. Ich selbst war dann eigentlich schon immer bedient. Und dann wurde ich geweckt aus einem tiefen Schlaf zum Whisky. Und wenn ich dieses Getränk, was Sie mir da geschenkt haben, rieche und schmecke, dann verbinde ich das tatsächlich immer mit den Großeltern. Und ich habe dann ja monatelang bei ihnen gewohnt und habe mich nach nichts so sehr gesehnt wie nach diesem Schluck Whisky, der einen dann so in den Nachmittag beförderte, bis zu den Nachrichten. Dann gab es Rotwein. Und dann war man irgendwann wirklich schon ganz schön bedient.
Knülle.
Und zum Abschluss gab es dann noch ein Cointreau, so ein pappsüßes Getränk. Und meinen Großeltern ging es währenddessen aber blendend. Aber ich habe mich dann mit letzter Kraft in mein Zimmer da geschleppt. Und noch Jahre später, immer, wenn ich auch noch an diesem Haus vorbeigehe, wo sie gelebt haben, habe ich genauso ein Fläschchen mit dabei. Und dann stoße ich auf sie an.
Das ist wunderbar. Das haben wir jetzt in Gedanken auch getan. Auf die Großeltern kommen wir auch noch mal zurück. Wir haben ja noch was zum Anbeißen.
Braune Blätter, edelbitter.
Also Bremer Traditionsfirma. Und das haben wir aus drei Gründen. Erstmal der Bremer Bezug. Die Blätter, weil sie Baumliebhaber sind.
Ja.
Und Süßes, glaube ich, auch mögen. Whisky und Schokolade, ist das ernährungsphysiologisch eigentlich schon wieder angeraten? Was würde Ihr Arzt sagen, wenn er zuhört?
Naja, jetzt nach dem Vorfall, der mich da leider ereilt hat, sind diese ganzen Schokoladenverführungen natürlich nicht mehr so das Wahre, ja. Aber ich sehe es und gerate sofort in Aufregung. Eigentlich müsste ich jetzt sagen, wir machen 20 Minuten Pause. Ich muss diese Schokolade essen.
Auf gar keinen Fall. Und dass wir das jetzt erwähnt haben. Sie haben
aber
das ja auch so
etwas
umspielt. Während Sie essen, kann ich das sagen. Wir reden über einen Schlaganfall, den Sie vor anderthalb Jahren erlitten haben. Den schildern Sie in Ihrem neuen Buch mit dem herrlichen Titel Hamster im hinteren Stromgebiet.
Ja.
Und was die da zu suchen hatten, darüber wollen wir gleich was erfahren. Und das können wir, weil wir unseren Bremen 2 Sommergäste Hausbesuch beim Schauspieler und Schriftsteller Joachim Meyerhoff machen. Mit Laurie Cullen geht es weiter in die nächste Runde. Miracle Home. Die Bremen 2 Sommergäste sind auf Hausbesuchstour und heute sind wir in der Via Leitung. Also wir sind Via Leitung in Hamburg bei Joachim Meyerhoff. Sind Sie noch da?
Ja, absolut da und zufrieden.
Das ist wunderbar. Wer wohnt, hat Gewohnheiten. Wir könnten jetzt jeder abwechselnd immer eine sagen, damit es nicht so peinlich ist für einen alleine. Zu meinen gehört es auf jeden Fall, dass ich morgens kein ungewaschenes Geschirr vom Vortag in der Küche stehen haben mag.
Ja, gut. Ich schleppe mich schlaftrunken ziemlich früh, 6:15, 6:30 und mache die Kaffeemaschine an mit so einem kleinen Klickgeräusch. Und dann sitze ich am Tisch und träume so vor mich hin und warte, bis die heiß geworden ist.
Jetzt sind wir mal in der Küche auch schon, bleiben wir da nochmal, als Sie vor ungefähr 1,5 Jahren gemerkt haben, etwas stimmt nicht mit Ihnen. Da waren Sie in Wien auch bei Ihrer früheren Lebensgefährtin und den beiden Töchtern in der Küche. Ja. Und aus diesem etwas stimmt nicht wurde die Diagnose Schlaganfall. Und in Ihrem neuen Buch Hamster im hinteren Stromgebiet, da schreiben Sie über diese Erfahrung. Ich bin vielen Hörern jetzt wahrscheinlich um die Leseerfahrung voraus und kenne natürlich die Hintergründe. Aber vielleicht erklären Sie, was haben Hamster im hinteren Stromgebiet zu suchen?
Also ein Satz vorweg. Wissen Sie, wenn Ihnen so etwas widerfährt und Sie diese Diagnose bekommen, Schlaganfall, dann ist der Schock natürlich immens. Das heißt, ich habe mich wirklich auch dadurch befreit, dem viel Sprache entgegenzusetzen, viel Komik dem entgegenzusetzen, zu versuchen, dieses Überwort, diese Diagnose wieder zu einem Teil meiner Biografie zu machen. Und da ist der Titel natürlich ganz wichtig, dass so ein Titel auch gleich was Versponnenes hat. Und mir hat eben eine Ärztin gesagt, nach so einer MRT-Untersuchung, da hier in Ihrem hinteren Stromgebiet sieht alles gut aus. Und ich war so fasziniert von diesem Ausdruck, ja, dass man so eine weite Landschaft in diesem kleinen Kopf haben soll. Und eines Abends habe ich es auf der Intensivstation nicht mehr ausgehalten. Ich war noch sehr wackelig, konnte kaum laufen, aber wollte unbedingt raus an die Luft und wollte auch was tun, was nicht vernünftig ist. Wollte da nicht immer vernünftig liegen und habe mir ja dann den Weg gesucht, bin mit dem Fahrstuhl rausgefahren und in so einen Park gewankt und auf so einer Bank. Und da hat sich was bewegt und dann habe ich tatsächlich so eine Art Ratte gesehen. Nachts, im Dezember war das, und dachte, was ist denn das bitteschön? Und dann erkannte ich es, es war ein Hamster. Und ich dachte, jetzt bin ich irre. Das kann nicht mehr die Wahrheit sein. Und dann kamen noch andere Hamster und fingen da an, so rumzuhüpfen und irgendwelches Laub in ihre Gänge zu zerren. Und tatsächlich, es war eine uralte, seit über 100 Jahren existierende Hamsterkolonie auf diesem Gelände, diesem Areal des Krankenhauses. Und der Titel stand ganz früh fest. Im Grunde mit der Entlassung war dieser Titel in meinem Kopf Hamster im hinteren Stromgebiet. Und das ist ein Geschenk, denn oft überlegt man sich 100 Titel hin und her, der Verlag ist verzweifelt. Und ich konnte diesmal sagen, das heißt einfach so.
Ja, ich hatte mich tatsächlich beim Lesen gefragt, ob es diese Hamster wirklich gab, denn Sie arbeiten ja auch in Ihren anderen Büchern immer auch mit so Erinnerungserfindungen. Da weiß man manchmal nicht ganz genau, ob das alles so stimmt. Und Sie haben ja in Ihren früheren Romanen dieser Reihe Alle Toten fliegen hoch, Tote hochfliegen lassen, die Ihnen nahestanden. Ihren Bruder, den Vater, die Großeltern. Diesmal mussten Sie sich entlang Ihrer Krankheit auch nah entlang des Todes schreiben. Was für einen Unterschied hat das gemacht?
Das hat einen großen Unterschied gemacht, wobei man wirklich dazu sagen muss, dass sehr schnell, dadurch, dass ich nach einer ziemlichen Odyssee, aber doch rechtzeitig im Krankenhaus war und die nötigen Therapien dort eingeleitet werden konnten, ich wirklich sehr glimpflich davongekommen bin. Und diese Phase, ja, in der wirklich real mir der Tod vielleicht gedroht hat, die hat es vielleicht nie gegeben oder war sehr kurz, ja. Aber meine Angst natürlich, dass ich in höchster Todesgefahr bin und vielleicht auch eine Zeit lang war, das ist ganz unbestritten gewesen. Und das macht natürlich einen großen Unterschied. Aber eigentlich nur in der Projektion auf das Thema, weil ich ja dann doch eigentlich auch so sehr Schriftsteller bin, dass ich dann auch fast wie glücklich bin, dass ich so ein Thema habe. Und dann hat es sich gar nicht so sehr unterschieden von den anderen Büchern, in dem es auch um Schicksalsschläge geht. Und in diesem Fall war es halt der eigene.
Ja, Sie haben, so hat man den Eindruck, den Grauen des Erlebten dann auch nachträglich durch das Schreiben bannen wollen und haben sich ja auch, während Sie ausgeliefert waren, schon auf dem Weg auch in die Klinik, aber auch in der Klinik selber, versucht sich das Leben zu erleichtern, vor allem in den 4 ersten Nächten, die voller Ängste waren, indem sie sich selbst Geschichten erzählt haben. Das war so eine Art Überlebenstherapie und Selbstvergewisserung dann.
Oh ja, wissen Sie, für mich ist Sprache der Zugang zur Welt. Ja? Für mich ist Sprache, kann es gar nicht weniger dramatisch sagen, ist eigentlich alles. Ja? Den ganzen Tag bin ich damit beschäftigt, zu versuchen, hinter die Dinge, die ich erlebe, mit Sprache zu kommen, die Gedanken zu schärfen, Formulierungen zu finden, die den Dingen eine tiefere Wahrheit abringen, ja. Und dann haben sie so ein Wort, Schlaganfall, und diesem Wort und diesem Ereignis und ihrem Zustand müssen sie sich mit Gedanken beschäftigen. Und ihre Gedanken neigen dazu, aus Angst ganz schlicht zu werden, ganz einfach. Sie geraten in einen Bannkreis der Sorge. Und aus dieser Sorge habe ich mich mit aller Vehemenz nicht geschrieben, schreiben konnte ich da nicht, sondern herausgedacht. Ja, ich habe mich versucht, so akribisch wie genau zu erinnern. Ich habe versucht, die Erinnerung geradezu mit Sprache zu durchdringen und ganz tief zu machen. Und auch da muss ich aber wieder sagen, ich habe versucht, das Komische zu erkennen, weil für mich immer das Komische auch eine große Befreiung war. Es brauchte Worte, 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 Worte.
Und wer Sie kennt, weiß ja, dass Sie ein bisschen einen schrägen Blick aufs Leben auch haben. Und so kommen zum Brüllen komische Situationen in Ihr Buch. Um mal ein Beispiel zu nennen, der Speisesaal der Schlagangefallenen stelle ich mir nach Ihren Schilderungen wirklich vor wie so eine Geisterbahn. Sie waren ja von klein auf gewohnt, wie es ist, mit psychisch Kranken zusammen zu essen, weil Sie eben als Sohn des Leiters einer psychiatrischen Klinik groß geworden sind. Aber das war nochmal eine ganz neue Erfahrung, habe ich den Eindruck.
Ja, natürlich, weil ich ja dazugehörte, wissen Sie, und dann auch noch einer der Jüngsten dort war. Und mein Blick, das hoffe ich zumindest, darum bringe ich ja immer, das ist ja eigentlich nie ein zynischer. Wissen Sie, ich gehörte ja dann dazu und plötzlich hatten Sie da hunderte von Menschen mit ähnlichen Ausfallserscheinungen, die dann alle mit ihren Rollatoren sich auf den Weg machen zum Essen und durch diese Halbseitenlähmungen eben oft gar nicht so gut die Spur halten können. Und da entstand dann so ein abenteuerliches Gerumpel und die Leute kamen aus ihrer Reihe, drifteten in die nächste. Und so tragisch das ist und so sehr das auch meine Empathie ja natürlich dann auch anregt und es mir leid tut, ich muss dann auch lachen. Und es ist vielleicht auch ein Lachen der Verzweiflung, weil man selber ja auch noch nicht gerade gehen kann. Aber was für ein Spektakel, nicht wahr?
Und das Schöne
ist, trauriges.
Ein trauriges Spektakel, aber beim Lesen ein sehr, sehr lustiges und tragikomisch nennt man das, glaube ich. Sprachlich gelang Ihnen das auch, so ein bisschen diesen Schrecken zu nehmen, da wo die Wiener Mediziner dann davon sprechen, dass es sich um einen Schlagerl handelt, der sie halt ein bisschen bamstig macht. Das ist ja auch dieses charmante Verwienern. Hat das dazu beigetragen, dass diese reine Wortwucht von Schlaganfall ein bisschen leichter dann zu ertragen
hat? Ja, absolut. Überhaupt die ganze Wortmelodie, aber natürlich ein Schlaganfall mit halbseitiger Lähmung wird zu einem Schlagerl, das er ein bisschen bamstig macht. Das ist schon eine ganz andere Perspektive. Ja, im Buch habe ich dann geschrieben, ich war ein Schlagerlstar. Ja, in dieser Verkleinerung wächst man natürlich sofort. So einen Vorfall muss man ja ernst nehmen, sonst wäre man ja ein Dummkopf. Gleichzeitig will man natürlich nicht, dass das jetzt das Hauptkriterium ist, unter dem man lebt. Also man muss es auch wieder nicht verdrängen, aber man muss es eben auch wieder vergessen können und leicht nehmen. Und dieser schmale Grat, der hat viel mit Schreiben und überhaupt dem Schreiben zu tun, was ich immer gemacht habe, dass ich eigentlich immer den Abgrund und die Komik versucht habe zu vereinen. Und vielleicht habe ich auch jahrelang und auch mit den anderen Büchern dafür trainiert, um jetzt diesem Ereignis, was mich so selbst sehr betroffen hat, offenen Auges entgegenzuschauen und nicht davor die Flucht zu ergreifen.
Ja, und ich habe den Eindruck, dass Sie auch einen Schritt weiter gehen mit diesem Buch als sonst. Also wir rücken Ihnen ja schon seit Jahren auf den Lebenspelz. Das ist ja immer eine Einladung an uns gewesen, mit Ihnen ein bisschen das Leben zu teilen. Und ich muss mich fast dafür entschuldigen, dass ich jetzt noch stärker das Gefühl hatte, ganz nah bei Ihnen zu sein, praktisch mit auf der Transportbahre und in Ihrem Krankenbett zu liegen. Aber die Geschichten bekommen ja immer auch ein bisschen Fahrt und Farbe durch diese Erinnerungsfantasien. Nun kommen ja aber das vor in den Hamstern, als sei das auch eine Lebensinnenschau, so eine kleine Zwischenrechnung. Was war im Leben? Was ist wichtig? Was soll noch kommen?
naja, das bleibt gar nicht aus. Ne? Sie liegen da und die Menschen, die ihnen wichtig sind, die Familie schart sich um sie. Und dann liegt man natürlich da und denkt sich so, was wäre denn, wenn es jetzt das gewesen wäre? Das war schon so. Wobei ich da mal sagen muss, ehrlich gesagt, ich habe ja immer auf die mir mögliche Weise versucht, intensiv zu leben. Also ich kann jetzt gar nicht so viel intensiver spazieren gehen oder so, ja. Also ich finde jetzt nicht, wenn ich draußen rumgehe, ich sehe nicht zum ersten Mal die Bäume oder die Wolken und denke, mein Gott, was habe ich alles verpasst? Das nicht. Aber ich muss mir natürlich ein paar Fragen stellen. Es hat mit der bestimmten Form von Theaterspielen zu tun, wie ich das immer gemacht habe, einer bestimmten Form von sich ausliefern und permanent unter Beschuss halten von ja so einer gewissen Lebenserregung, von einem Ereignis zum anderen zu jagen und da mal so ein bisschen zu gucken. Aber ja. Ich merke selber immer, dass ich jetzt so mit so sonorer Stimme gleich aufrufe zur Beruhigung und zur Selbstpflege, zur Behutsamkeit. Eigentlich will ich natürlich schon da wieder auch zurück. Wissen Sie, wenn ich ehrlich bin? Ich will natürlich nicht dumm sein, aber ich will natürlich schon wieder mit aller Kraft und aller Vehemenz meine Berufung, die Schauspielerei, verfolgen. Also meine endgültige Heilung von diesem Schlaganfall wäre eigentlich die, wieder auch unvernünftig sein zu können.
Ja, wir könnten das jetzt im Prinzip sofort beginnen, indem wir noch einen Schluck von dem kleinen Whisky nehmen. Sollten wir eigentlich nicht, ne?
Aber naja, während Sie reden, mache ich das ja die ganze Zeit.
Sehr schön. Und ich würde sagen, dass wir gleich mal ein bisschen in Ihre Vergangenheit schauen. Der Weg führt uns dann nach Schleswig, nach München und nach Bremen. Und musikalisch weist uns Kitty Hoff den Weg, und zwar äußerst glücklich. Die Bremen 2 Sommergäste machen hoffentlich glücklich. Das war der Song von der Hamburger Musikerin Kitty Hoff. Jedenfalls machen die Sommergäste auch Haus- und Hofbesuche. Und wir sind heute in Joachim Meyerhoffs Zweit- und Zusatz zu Hause in Hamburg gelandet. Und ich habe hier mittlerweile netterweise ein Foto bekommen von Ihnen, Joachim Meyerhoff, wie Sie da an Ihrem Schreibtisch sitzen mit dem Kopfhörer auf und mit der kleinen Flasche Whisky, die Sie vor sich haben. Sehr nett.
Ja, ich dachte, es ist doch gut. Dann das sehen Sie das mal.
Auf jeden Fall ja. Gut. Also helle Gardinen erkennen wir. Fenster bei Ihnen ist noch hell, bei uns ist komischerweise schon so ein bisschen düster hier. Aber das ist doch sehr fein. Und wenn wir jetzt mal auf die Wohnungseinrichtungen Ihres Lebens schielen, also Ihre Biografie quasi vom Mobiliar her erforschen, sind Sie ja. Eher der Schaukelstuhl mit Lammfelldecke gedimmtes Licht-Typ? Da geht das Telefon.
Oh, das hören Sie.
Ja, da gehen Sie jetzt mal schön ran und telefonieren. Wir sind gespannt.
Nee, auf keinen Fall.
Kein Schatzi-Anruf?
Doch, jetzt sind wir wirklich live da. Jetzt sind Sie ja. Wirklich live dabei. Oh Gott, mein Sohn zeigt mir gerade am Handy, dass er seinen zweiten Zahn vorne verloren hat.
Und wir sind live dabei, wie toll.
Ja, jetzt hat er nur noch einen Zahn vorne. Ich bin gerade in der Radiosendung. Hallo, ihr Lieben.
Live.
Viele Grüße aus Bremen.
Viele Grüße aus Bremen.
Dankeschön.
Bis später.
Oh, das okay. War ja ein besonderer Moment. Das ist ja nett. Ist
Sie
er dann traurig oder stolz?
Stolz. Er hat jetzt in der Mitte nur noch einen Zahn. Sieht aus wie Jerry Lewis nach einer schweren OP.
Wunderbar. So, jetzt zum Ernst des Lebens, Herr Meyerhoff, wieder zurück. Ja. So zum Halbernst. Wir wollten Ihre Wohnungseinrichtung ein bisschen kennenlernen oder Ihr Leben anhand der Wohnungseinrichtung. Und ich wollte fragen, bevor der Zahnanruf kam, sind Sie eher schlichte eleganzmäßig unterwegs, so bauhausstilig, oder lieben Sie auch Dinge, die man sich schon mal vom Flohmarkt holt und neu anpinselt?
Ach, das ist wirklich interessant. Ich bin ehrlich gesagt immer nicht ganz sicher, aber doch, ich habe diesen Auftrag auch angenommen, mich etwas geschmackvoller einzurichten. Meiner Frau bedeutet das, glaube ich, etwas mehr als mir. Ich könnte, glaube ich, auch so ein bisschen so mit einfach so Sachen wohnen. Aber nein, es ist jetzt schon so ein bisschen sachlicher alles geworden.
Herr Meyerhoff wird neu aufgestellt im Leben, so ein bisschen vielleicht.
Naja, nein, ich mag das dann schon auch, ja. Aber ich bin auch immer schnell frustriert, weil ich es, wenn ich ehrlich bin, auch sehr schnell etwas dekadent finde, das Ganze.
Ah.
Ja, also mich so zu lange mit so Möbeln zu beschäftigen oder am beknacktesten, ich fange jetzt schon an leise zu reden, merke ich, oh Gott, am beknacktesten finde ich ja Armaturen, ja. Also das ist ja lächerlich, ne.
Im Badezimmer, sind wir jetzt im Badezimmer.
Ja, also ich finde schon in sich, ich muss noch leiser reden, ja, in sich zu sagen, es gibt schöne Armaturen. Das ist doch Quatsch.
Verbietet sich von selber. Wir müssen nicht weiter darüber reden. Ich finde ja immer, schöne Möbel finden einen. Also man muss manchmal auch drauf warten und dann kommt der tolle Esstisch auch zu Ihnen. Ich bin sicher. So wie die richtige Frau im Leben. Wie sah Ihr Kinderzimmer in Schleswig aus, wo Sie aufwuchsen? Schlumpfsammlung im Regal, Radio in Reichweite und Kassettenrekorder für die 3-Fragezeichen-Hörspiele im Anschlag?
Mhm. Kassettenrekorder. Er gibt eine Geschichte dazu, die habe ich noch nie aufgeschrieben, die ist ganz schön. Und zwar mochte ich Asterix und Obelix so gerne, ja, und hatte so einen wirklich schönen kleinen Kassettenrekorder, so mit 7, 8 und konnte gerade so ganz gut lesen. Ich war etwas später dran und ich liebte es beim Einschlafen von diesem Kassettenrekorder, musste man die rote Taste und die Play-Taste drücken, ne, mir selbst Kassetten aufzunehmen. Und ich nahm mir dann selber Asterix und Obelix Kassetten auf, um die dann beim Einschlafen zu hören. Die waren aber die langweiligsten Kassetten der Welt, ja, weil das geht dann immer so. Obelix steht in seiner gestreiften Hose unter einem Baum, ungefähr 2 Meter entfernt steht Idefix. Asterix kommt in das Bild, der Baum ist ca. 8 Meter hoch und so. Jedes Bild wird exakt beschrieben und dann wird gesagt, Asterix sagt, komm, wir gehen. So, für ein Asterix-Heft brauchte ich ungefähr 220er-Kassetten und dabei bin ich dann eingeschlafen.
Wunderbar.
Ja, also absolut Kassettenrekorder. Schlümpfe habe ich nie gesammelt. Ich finde Schlümpfe dämliche kleine blaue Dinger.
In einer Ihrer ganz frühen Erinnerungen, da müssen Sie ein Kleinkind gewesen sein, da waren Sie im Haus und es segelt ziemlich viel Post durch den goldenen Briefschlitz in den Hausflur.
Ja.
Und Sie bringen diese Stapel zu Ihrer Großmutter, die dankt dann Ihrem Lieberling, so hat sie einmal genannt, auf ihre Weise, dass man wirklich merkt, also das ist ein Lieberling, also viel mehr als nur der Liebling. Und dann schallt einmal der Ruf in Richtung Ihres Mannes Hermann Krings. Der war Philosoph und Theologe. Du hast Post vom Papst. Erfundene Pointe oder war das wirklich so?
Nein. Mein Großvater, der war jahrelang in der katholischen Akademie und er war eben auch ein paar Mal in Rom und auch einmal mit meiner Mutter und mit meinem mittleren Bruder. Und dort haben sie tatsächlich auch in diesen Gärten im Vatikan sind sie irgendwie spazieren gegangen. Und ob das jetzt stimmt oder nicht, aber ob sie da den Papst getroffen haben oder nicht, das weiß ich nicht genau, da will ich nichts Falsches sagen. Aber dass er von höchster Stelle zu seiner philosophischen Meinung befragt wurde, das fand statt, absolut.
Ja. Ich merke, Herr Meyerhoff, dass Sie schon wieder leise an unserem Paket rascheln, dass Sie unruhig werden. Und wenn wir schon über Post und Großeltern sprechen. Nein, gute Gelegenheit,
bitte.
Zu unserem Bremen 2 Sommergäste-Hausbesuch-Paket zu greifen, das ja noch nicht ganz ausgepackt ist. So.
Ja, darin da ist noch viel drin.
Ja.
Oh, ein Bild. Ich habe es noch nicht von vorne gesehen. Ich sehe es von hinten und ich bin sehr gespannt. So.
Großes Staunen.
Also es ist Staunen, aber auch verbunden mit einem großen, großen Fragezeichen, ehrlich gesagt.
Ja.
Also ich sehe eine Straße, ein Haus mit einem Baum davor, einen wunderschönen blauen Himmel, mehrere Fahrräder angeschlossen und ich habe das Gefühl, ich müsste es irgendwie erkennen, aber ich weiß nicht, was es ist.
Dann gebe ich Ihnen die Auflösung. Ihre Großmutter Inge Birkmann, die war ja nicht nur Schauspielerin, sondern die war auch Bremerin, Jahrgang 1915. Und wie wir recherchieren konnten, ist das Haus, in dem sie gelebt hat, bis sie 18 war. Die Adresse ist die Herderstraße 6.
Ich habe dieses Haus noch nie gesehen, noch nie davor gestanden, ist sehr bewegend. Ich kenne allerdings Stühle, die aus diesem Haus sind. Es gibt so ein Set von Holzstühlen, die dort immer gestanden haben. Und meine Großmutter immer gesagt hat, das sind die Stühle aus meinem Kindheitszuhause.
Ja, jetzt haben Sie ein Bild von dem Haus Ihrer Großmutter, von dem Elternhaus Ihrer Großmutter. Und die war ja eine Grande Dame der Bühne.
Ich danke Ihnen sehr.
Sehr gerne. Sehr. Und die hat dann auch Schauspielschüler unterrichtet und die waren in vielen Fernsehspielen und Hörspielen von Radio Bremen dabei. Und in eine Produktion aus dem Jahr 1966, da hören wir jetzt mal eben kurz rein, Luise, Monolog einer Hamburger Klosettfrau.
Was macht denn die Buddel Schinkenheger dazwischen den Klorollen? Oh, das hat wahrscheinlich mal wieder Lütjens hergestellt, dieses strohdoofe Gestalt. Als Nachfolge, wo ich heute schon in Pension gehe. Und wenn dies dat mir die Bahnhoftoilette sein will ab morgen früh, unmöglich. Toilettendame hier in Hauptbahnhof ist eine Position. Eine eingefahrene Klosettdame wie ich kann sich die Bundesbahn schon mit Stecknadeln suchen. Ne?
Da war sie putzigerweise eben eine Hamburger Klosettfrau, sprach aber bremischstes Bremisch. Können Sie das unterscheiden? Hören Sie das raus?
Ich muss so lachen. Entschuldigung.
Wollen wir noch einen Schluck Whisky nehmen darauf hin?
Oh Gott, ist das absurd. So ein Wahnsinn. Ja, wissen Sie, weil meine Großmutter ist ja so die Grande Dame, ja? Und wenn die dann diese Klofrau spricht, das ist absurd. Und ich weiß jetzt nicht, Sie kommen ja aus Bremen, Sie können das besser einschätzen. Also für mich hört sich das ja nicht sehr glaubwürdig an.
Es ist richtiges Bremisch und das ist sozusagen...
Ist das gut? Ist das richtig gut?
Absolut authentisch, was man heute kaum noch hört. Also da war ich wirklich überrascht, weil sie ja eigentlich Hamburgern hätte sollen, hat hier aber eben ziemlich bremisch geredet.
Das Erstaunliche, ich will diese Aufnahme unbedingt haben.
Kriegen Sie?
Weil sie ja sozusagen in meiner Familie immer so als unantastbarer, überhochdeutsch sprechender Schöngeist gilt. Ja, und auch meiner Mutter wird das wahnsinnig wohltun, ihre Mutter als Bremer Klofrau zu hören.
Hamburger, in diesem Fall müssen wir darauf bestehen, die Bremisch spricht. So, wir wollen einen Schritt weiter gehen, nämlich ihren Großvater nochmal kennenlernen, und zwar ihren leiblichen Großvater. Denn der Hermann Krings, den wir schon eben hier besprochen haben, das war ja der zweite Hermann im Leben ihrer Großmutter. Ja. Und den leiblichen Großvater Hermann Schulze-Griesheim haben sie gar nicht mehr kennengelernt, weil der 1946 bei einem Autounfall in München ums Leben kam. Ihre Großmutter wurde da schwer verletzt. Und die Bremer Blätter 2, Herr Meyerhoff, die knüpfen jetzt hier an.
Ach, jetzt bin ich schon fast ein bisschen ängstlich, dass Sie da irgendwas fand, Unglaubliches gefunden haben. Weil ich weiß natürlich, dass er Schauspieldirektor war an verschiedenen Theatern. So, da ist ein Schnellhefter, der da zum Vorschein kommt. Und da steht Bremer Schauspielhaus, Peer Gynt von Henrik Ibsen. Und das ist eine Kritik.
Genau, das ist eine Theaterkritik aus dem Jahr 1933, vom 3. September. Da hat er nämlich Peer Gynt inszeniert. Und der Kritiker war begeistert. Er sagt, er lässt sich keinen Einfall durchgehen, der nicht zuchtvoll auf seine Ausdruckskraft geprüft ist. Meint also eine echt coole Inszenierung, schätze ich mal. Und der zweite Artikel, der spielt 2 Jahre später. Das ist schon der Bericht über seinen Weggang aus Bremen, weil er nämlich Intendant in Gießen wurde. Und dieser Weggang aus Bremen hatte einen Grund, nämlich ihre Großmutter, mit der zusammen ist er nämlich weggegangen aus Bremen dann.
Genau, also er hat sie ja, so wie mir das meine Großmutter immer erzählt hat, einfach so vom Fleck weg engagiert, ohne dass meine Großmutter irgendeine Ausbildung hatte. Sie begleitete angeblich eine Freundin von sich zu einem Vorsprechen. Und da hat dann dieser Schulze-Griesheim gesagt, danke, wen haben Sie eigentlich da dabei? Und dann hat die gesagt, ja, das ist meine Freundin. Und dann hat der Schulze-Griesheim gesagt, mein Großvater, könntest du dir vorstellen, auch irgendwie was vorzusprechen? Und dann hat sie das gemacht. Man muss dazu sagen, dass er zu dem Zeitpunkt verheiratet war und 2 Söhne hatte und dann wegen meiner Großmutter seine Frau verlassen hat und mit ihr nach Gießen gegangen ist.
Ja. Die beiden sind weg nach Bremen. Sie wollten mal nach Bremen gerne ans Bremer Theater. Waren auch, glaube ich, zum Vorsprechen hier schon.
Ja, keine so ruhmvolle Geschichte. Ich wollte unbedingt nach Bremen, ja, aus Dortmund, glaube ich. Und Bremen hatte einen so guten Ruf als Theater, natürlich auch eine wirklich ruhmvolle Theatervergangenheit, war immer das, was man so ein Sprungbrett nannte. Und ich habe es versucht, habe mich mehrmals beworben, aber ich hatte kein Glück. Herr Pierwoss war das damals.
Klaus Pierwoss.
So hieß der Intendant. Und mir wurde dann immer so ein Vorsprechen in Aussicht gestellt. Und dann wurde aber gesagt, es tut uns doch leid, wir haben jetzt schon jemanden gefunden. Melden sich dann und dann nochmal. Dann habe ich es wieder versucht. Es hat nie funktioniert.
Ja, Sie sind ja Baumliebhaber, haben wir schon erwähnt. Zu Beginn des Gesprächs, da dachten wir eben, ein wenig Stammbaumrecherche und Bremer Wurzelpflege könnten vielleicht interessant für Sie sein.
Ja,
Details
also,
liefern wir gerne nach. Und Sie haben ja in vielen Städten Lieblingsbäume. Da ist jetzt vielleicht neuer dazugekommen in Bremen, der vor der Herderstraße 6.
Ja, ich erkenne auf dem Bild nicht, was es ist. Es könnte ein Ahorn sein, glaube ich.
Sie haben sogar ein paar Apfelbäume, mit denen Sie mal telefoniert haben früher in Schleswig bei Ihrem kleinen Sommerhäuschen, oder?
Genau, also das ist immer noch so. Das könnte jeden Tag genauso wieder passieren, weil ich es ja nicht so oft dahin schaffe. Und meine Mutter, die jetzt über 80 ist, 83, die muss dann mit dem Handy zu den Apfelbäumen. Und wir machen dann FaceTime mit den Äpfeln. Und dann muss sie von Apfelbaum zu Apfelbaum gehen und das Handy umdrehen. Und dann rufe ich höher, höher, näher ran, weil ich so neugierig bin, wie diese Früchte aussehen. Jetzt konnte ich dank Corona viele Wochen da sein oder bin ich da gewesen und habe sozusagen eine ganz neue, sehr intensive Beziehung zu meinen Bäumen aufgebaut, was meine Mutter noch öfter bei Sturm und Wind hinaustreiben will.
Wir sind gerade dabei, eine intensive Beziehung mit Joachim Meyerhoff aufzubauen und telefonieren genial digital mit ihm, verbunden über ein ellenlanges Kabel, das wir heute von Bremen bis nach Hamburg gerollt haben. Und wir sind ihm so ein bisschen nah, wollen die Gelegenheit auch gleich weiter nutzen. Jamie Cullum, der wünscht aber vorher Good luck with your demons. Jamie Cullum über die Dämonen im Leben, mit denen man aber nicht alleine ist. Ein tröstlicher Gedanke, den wir mal mitnehmen ins Gespräch mit Joachim Meyerhoff. Mit ihm haben wir uns heute verlinkt, in sein Leben haben wir uns heute eingeklinkt. Die Bremen 2 Sommergäste machen nämlich in diesem Jahr Hausbesuche. Joachim Meyerhoff, wie wichtig finden Sie Abstellkammern, Dachböden, Kellerräume in Wohnungen, in die Sie einziehen? Ist das ein Grund mehr, eine Wohnung zu nehmen, wenn sie damit ausgestattet ist?
Ja, also da bin ich natürlich erstmal sehr pragmatisch veranlagt. Keller ist sehr, sehr wichtig, ne? Weil diese Möglichkeit, dass man so einen Raum hat, der sich komplett der Kontrolle entzieht, dass man etwas sich vollkommen selbst überlassen kann und so runtergeht, dann noch eine Treppe runter, dann um diese komische Ecke rum, dann da irgend so einen Verschlag öffnet und da das schlechte Gewissen so feucht vor sich hin modert und man alles reinschmeißt, was man nicht mehr haben will. Also Keller finde ich sehr gut. Und ich mag auch die Keller, die nicht so ganz so trocken sind. Also jetzt nicht so diese ganzen Keller, wie sie jetzt irgendwie domestiziert wurden. Ich mag so die wilden alten Keller, ja.
Die wilden alten Keller.
Weil da die Sachen wirklich unbrauchbar werden.
Ja.
Man tut ja Sachen in den Keller, damit sie unbrauchbar werden.
Absolut. Wie sieht es aus mit Vorratskammern? Also bestimmt gab es eine in der Herderstraße 6 in Bremen, in der Wohnung Ihrer Großmutter.
Ja,
sind Sie ein Mensch, der hamstert und sammelt als Vorrat auch immer ein paar Konserven mehr, kauft?
Nein, überhaupt nicht. Und auch jetzt während der Corona-Zeit, mir kam das zu absurd vor, da jetzt irgendwie 8 Dosen Pichelsteiner mit nach Hause zu nehmen und da so eine Pyramide zu bauen. Ich dachte, wenn es so kommt, dann kommt es so. Aber die Vorratskammer meiner Eltern, da war für mich immer sehr wichtig, zum Beispiel die Hundeschokolade, die ich da heimlich gegessen habe, unserem Hund weg. Da wusste man noch nicht, dass Schokolade für Hunde ganz schrecklich ist. Unser Hund hatte immer viel Hundeschokolade, die habe ich sehr gerne gegessen. Und so eingelegte Pfirsiche, da habe ich dann immer mit dem Dosenöffner einfach so 2 Löcher reingemacht und den Saft nur getrunken. Und Monate später hat die dann jemand aufgemacht und geschrien, wie eklig das war. Aber toll.
Also wo wir bei Vorräten sind, da ist ja noch was im Paket, Herr Meyerhoff, müssen wir ja noch rausholen.
Ja.
Lichtet sich aber die Fülle.
Ja, leider.
Leider.
Hier steht zum Abklingen und zum Ausklingen.
Zum Ausklingen. Wir haben was zum Ausklingen und zum Abklingen.
Ah, also wirklich, das gibt's ja nicht. Genau, das ist ein spanischer Rotwein. Sangre de Toro.
Genau, der mit dem Plastikstier. Auch den haben Sie mit Ihren Großeltern immer getrunken. Ich habe auch eine Flasche hier, muss ich wieder gestehen, damit wir auch wieder anstoßen könnten miteinander, wenn wir wollten. Es gibt aber, wenn ich das Pur schon höre, auch eine Alternative. Das ist ein kleines Kartüngelchen, biologischer, völlig undynamischer, weiß ich nicht, Apfelsaft von glücklichen Früchtchen.
Auch gut, toll, wirklich schön. Man muss ja mal sagen, das meine ich jetzt nicht böse, meine Großeltern haben sich ja immer so als totale Weinkenner, ne, gegeben. Und immer gab es nur so 3 verschiedene Weine. Und Sangre de Toro war einer davon. Und jedes Mal, jahrzehntelang, wurde dieser Wein aufgemacht. Ja, hier mittlerweile mit Schraubverschluss. Ja. Und jedes Mal wurde dieser Sangre de Toro als grandioser Wein gerühmt.
Der ist einfach nur spanisch im Abgang, glaube ich, ne? probieren mal.
Also meine Großeltern waren auch so ein bisschen, auch der Whisky, den sie getrunken haben, war jetzt nicht da so ein toller Malt Whisky für 100 Euro oder irgendwas. Nein, nein, die haben einfach sehr gerne getrunken und ein bisschen war auch egal was.
Also ich probiere ihn jetzt einmal.
Ja, für mich bitte. Der ist schon gut.
Wir schweigen drüber. Ich würde mit Wasser mal eben nachspülen jetzt. Ist sowieso.
Ja, schauen Sie, guck, der muss noch atmen.
Nee. Und da ist die Luft raus, glaube ich.
Okay, alles klar.
Die Geschichten, die Sie erzählen, die holen Sie ja bisher immer aus den Hinterzimmern Ihres Lebens, habe ich das Gefühl, aus den Rumpelkammern, den Gedächtniskartons, die irgendwo lagern. Werden Sie das weiter betreiben auf diese Weise eigentlich jetzt nach diesem fünften Buch?
Wissen Sie, ich verstehe mich ja nicht so als Schriftsteller in dem Sinne, dass ich alle 2-3 Jahre ein Buch schreibe, weil das jetzt meine Profession ist. Ich brauche wirklich einen Uranlass, um zu schreiben. Und den habe ich durch diesen Schlaganfall wieder bekommen. Es braucht so einen fokussierten Erzählkern, von dem aus man erzählen kann. Wie eben, ich war ein Jahr in Amerika, in einem Haus in Laramie. Ich war in einer Psychiatrie. Ich war im Haus der Großeltern. Ich war in der Schauspielschule. Ich war Provinzschauspieler in Bielefeld. Und jetzt ist mein Leben aber so weit und offen gewesen, dass es mir schwer gefallen wäre, darüber zu erzählen. Und auch, weil ich die Menschen, die mir so nahestehen, nicht zu Erzählfiguren machen wollte. Aber mit diesem Schlaganfall in der Mitte hat das Ganze so ein Epizentrum bekommen, von dem aus ich erzählen konnte, wollte und musste.
Was bedeutet denn der Schlaganfall für Ihr Schauspielerleben? Sie waren ja mal ein Schauspieler mit großem Bühnendrang, mit so einem Kraftpaket, sehr erfolgreich. Da war ja erstmal Stillstand angesagt, weil eine Premiere auch abgesagt worden ist. Inzwischen sind Sie ja an der Berliner Schaubühne wirklich sehr erfolgreich wieder unterwegs, als Amphitryon sehr gelobt auch. Aber was hat sich jetzt auch wegen der Corona-bedingten Arbeitszustände und Aufführungsumstände für Sie geändert?
Naja, ich hatte ja im Grunde nach diesem Schlaganfall ein paar Monate Pause, 4-5 Monate Pause. Das war sozusagen der innere Lockdown. Und dann kam der äußere nochmal dazu. Das ist mir sehr schwer gefallen, weil ich auch nach Berlin gegangen bin, um wirklich neu aufzubrechen. Ich wollte auch aus Wien wirklich weg. Das hatte auch den Grund, dass dort verschiedene mir sehr nahestehende Schauspieler in der Zeit gestorben waren. Unter anderem eben auch sogar Ignaz Kirchner, der ja auch in Bremen gelebt hat, der dort begraben ist, mit seiner wunderbaren Frau dort viele Jahre gelebt hat. Und ich wollte da raus und wollte wieder spielen. Und ich muss mich da richtig ranarbeiten, reinarbeiten, zurückarbeiten, um auch wieder dieses Vertrauen zu gewinnen. Aber die Schaubühne ist ganz großartig als Ort. Und das Schöne ist ja, und gleichzeitig aber auch das Schwere beim Theater, wenn man erstmal spielt am Abend, kann man ja nicht mehr so auf sich Acht geben, wissen Sie? Das ist kein Achtsamkeitsberuf. Sie wollen da ja sich ganz reingeben und auch dann die Notbremse nicht ziehen. Ja, das muss dann wirklich losgehen. Und das erfüllt mich oft auch mit einer gewissen Skepsis, ob das so gut für mich ist. Aber ich gewinne immer mehr Zutrauen eigentlich.
Das ist schön. Ansonsten natürlich ist so ein Ereignis ja eine Zäsur im Leben. Und das entnimmt man auch Ihrem Buch. Und da gehen Sie auch sehr mit sich zu Gericht und sagen, ich habe immer aus allem Geschichten gemacht, aus nichts Normalität. Wird das jetzt anders?
Es klingt jetzt seltsam, aber aus diesem Schlaganfall in seiner ursächlichen Dramatik konnte ich keine Geschichte machen. Der ist natürlich blanke Realität. Diese kleine Narbe, die ich da habe am Hirnstamm, die ist da und macht hin und wieder irgendwas und so. Also es ist einfach so, dass das ein Faktum ist. Ich glaube aber daran, da glaube ich tatsächlich ganz fest dran, dass nur in Geschichten sich dann auch die Realität heraustraut. Ich glaube, dass uns ununterbrochen allen es passiert, dass die Verhärtung, die Überkrustung unseres Daseins so widerfahren. Es neigt dazu, sich zu verstecken. Und durch Sprache und auch durch Witz kann man es immer schaffen, durch diese Kruste so durchzukommen, damit die Dinge beweglich und auch erfreulich bleiben.
Ja, da ist langsam Bewegung im Haushalt, Herr Meyerhoff. Und ich kannte mal jemanden, der hat immer gesagt, wenn der Besuch zu lange blieb, du böse, böse Uhr, vertreibst uns unsere lieben, lieben Gäste. Wir müssen eine allerletzte Frage klären, bevor wir jetzt diesen Besuch bei Ihnen beenden.
Wer bringt, und der das Müll ist toll am Boden.
Wer bringt das Altglas zum Container und den Müll weg?
Ja, da, ich muss hier schwer aufräumen. Meine Töchter werden den Teufel tun, das zu machen.
Wir hoffen wirklich, dass wir nicht zu viel Unordnung jetzt in Ihrem Leben hinterlassen haben. Vielen Dank für Ihre Gastfreundschaft, Joachim Meyerhoff.
Ja, vielen Dank, dass Sie da waren. Es war ein wirklich ereignisreicher und sehr, sehr besonderer und schöner Besuch. Danke nach Bremen.
Vielen Dank. Sie müssen uns auch nicht runterbringen. Wir finden den Weg selbst. Wir müssen auch weiter, denn unser nächster Sommergästehausbesuch, der findet in Singapur statt. Dann klopfen wir bei der ARD-Korrespondentin für Südostasien, Lena Bodewein, an. Katrin Krämer sagt Danke und Tschüss.